der RTL-Deutsch-Newsletter von Ivan Rodionow.
Liebe Leser, das Bundesverfassungsgericht hat jetzt seinen neuen Präsidenten. Stefan Habart, bis 2018 ein Mitglied im CDU-Bundesvorstand und ein langjähriger Unionsabgeordneter, wurde in das höchste Richteramt der Bundesrepublik gewählt. Die Personalie ist nicht ganz unumstritten, wie die Würde des Amtes eigentlich voraussetzt. Ein Vorwurf von Interessenkonflikt und Befangenheit steht im Raum. Denn Habart hat neben seiner Parteikarriere im Bundestag noch als Geschäftsführer der Mannheimer Großkanzlei Schilling, Zuth und Anschütz sich um ausgesprochen zahlungskräftige und einflussreiche Mandanten gekümmert. Zur Kundschaft der Kanzlei zählen die DAX-Giganten wie BASF, VW, Südzucker und dazu noch diverse Konzernaufsichtsräte. RTL-Deutsch fragte auf der Bundeskonferenz nach, ob die Bundesregierung hier mögliche Interessenkonflikte sieht. Die Antwort überzeugte dann wohl auch die letzten Zweifler. Nein, die Kanzlerin habe ja schließlich ihre Glückwünsche ausrichten lassen. Und ein Glückwunsch der Kanzlerin stünde über jeden Zweifel erhaben. Von Corona überschattet bietet der gescheiterte Militärputschversuch in Venezuela eine Menge Stoff für die Aufarbeitung. Auch für die Bundesregierung, die den selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaido anerkannt und unterstützt hat. Dieser schloss einen Vertrag mit der US-amerikanischen Söldnerfirma Silvercorp USA, der an die Öffentlichkeit gelangt ist. Der Dienstleister sollte im Rahmen des Vertrages eine bewaffnete Intervention in Venezuela durchführen, Einsatz von tödlicher Gewalt inklusive. Die Möchtegern-Rembos sitzen jetzt hinter Gittern. Guaido und seine Top-Berater, deren Unterschriften unter dem Putschauftrag stehen, sind in schwerer Erklärungsnot. Und das Auswärtige Amt zeigt bei der Nachfrage eine Erinnerungslücke. Interessanterweise lebten die für den Putsch angeheuerten Ex-US-Soldaten lange Zeit in Deutschland. Und ihr Anführer, Jordan Goodrow, wurde hier für den Job rekrutiert. Eine weitere brisante Enthüllung blieb von der deutschen Mainstream-Presse kaum wahrgenommen. Der ukrainische Parlamentsabgeordnete Andrei Derkacz veröffentlichte auf einer Pressekonferenz in Kiew Telefonmitschnitte zwischen dem damaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden und dem ukrainischen Ex-Präsidenten Petro Poroschenko. Daraus geht hervor, dass der heutige demokratische Präsidentschaftskandidat Biden den Rücktritt des unliebsamen Generalanwalts Schokin faktisch mit einer Milliarde Dollar an Staatskredit erkaufte oder erpresste. Schokin war nicht belastet, entgegen späterer Darstellung. Ihm hing kein begründbarer Korruptionsvorwurf an. Er war nur eine Gefahr für den Burisma-Konzern, die Firma von Biden Junior. Die Aufzeichnungen sollen von Poroschenko selbst gemacht worden und später an Journalisten gelangt sein. Dass sie Joe Biden belasten, ist nur die halbe Wahrheit. Sie legen gnadenlos offen, in welchem grotesken Ausmaß die Post-Maidan-Ukraine zu einem US-Client-State geworden ist. Die Fernsteuerung ist keine Verschwörungstheorie, sagt der Abgeordnete Derkacz. Es sind direkte Anweisungen Bidens, wer auf welchen Posten ernannt und wer gefeuert wird, wo die Gesetze zu umgehen und wo sie zu brechen sind. Zitat Ende. Es klingt fast schon niedlich, wie der ukrainische Präsident jede wichtige Personalentscheidung zuvor mit der US-Botschaft abzustimmen gelobt und wie er sein Vis-à-vis bittet, der Partei Samopomoch, zu Deutsch Selbsthilfe, die aus den USA finanziert wird, den Geldhahn abzudrehen. Denn Samopomoch nervt nur, wenn es darum geht, die von den US-Kuratoren bereits gebilligten Gesetze abzunicken. Der linke Abgeordnete Andrei Hunko gerät in seiner Partei unter Feuer. Er hat sich etwas Ungeheuerliches geleistet. Nicht nur nahm er an einer Anti-Corona-Demo in Aachen teil, er hat sich dabei öffentliche Kritik an Bill Gates erlaubt. Es kann einfach nicht sein, dass der zweitreichste Mann der Welt einen solchen Einfluss auf die Gesundheitspolitik der gesamten Menschheit und auf unsere Medien hat, sagte Hunko. Na, wenn das keine Verschwörungstheorie ist, was dann? Doch Ironie beiseite, hat der linke Politiker damit eine der anscheinend unsichtbaren roten Linien überschritten. Diese werden immer zahlreicher und immer röter und markieren die Grenzen der vielgepriesenen Meinungsfreiheit. Der Raum dazwischen wird dagegen enger. Wie und woran diese Grenzen zu erkennen sind, dazu helfen einige historische Parallelen, manchmal recht überraschende. Diesen widmet sich mein Wochenkommentar.